Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es wird doch wieder Frühling, unaufhaltsam wieder Frühling. Das merken die Büchermenschen spätestens, wenn die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse rauskommen. Und das passiert genau jetzt. Die Papiere mit den Ausdrucken sind noch warm. Vor wenigen Minuten erst haben wir erfahren, wer bei den Schriftstellerinnen und Sachbuchautoren und Übersetzerinnen den Preis kriegen könnte. Hier im Studio sind jetzt unsere Literaturkritikerin Maike Albart und unser Sachbuchredakteur René Agiga. Seien Sie beide willkommen.
Hallo.
Guten Morgen.
Maike Albart, erstmal an Sie die Frage: Gibt es einen Titel auf der Belletristikliste, wenn wir da erstmal hingucken, wo Sie sagen, ja, genau, das ist super, dass dieser Titel drauf ist, mein Favorit?
Stern 111 von Lutz Seiler. Auf dieses Buch habe ich schon lange gewartet und es war auch relativ naheliegend. Ich habe es aber sehr gehofft, denn manchmal sind die Jurys dann ja so, dass sie sagen, das wollen wir jetzt gerade nicht auf die Liste setzen, aber es ist ein grandioser Roman und in einer Sprache, die etwas ganz Körperliches hat, und damit schafft er es, die Atmosphäre um 1990 in Berlin im Osten der Stadt zu durchdringen. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber auch Ingo Schulze finde ich ganz toll, die rechtschaffenden Mörder, dass der es auf die Liste geschafft hat, denn das ist ein sehr politischer Roman über Dresden, das Bürgertum von Dresden und das Reaktionäre, das es auch darin gibt.
Und René Agiga, bei den Sachbüchern, gibt es für Sie auch so einen Juhu-Titel?
Ein Juhu-Titel? Also es gibt jedenfalls einen Titel. Also es gibt keinen Juhu-Titel, aber es gibt einen Titel, auf den ich seinerzeit im Herbst schon sehr gespannt gewesen bin. Muster, eine Theorie der digitalisierten Gesellschaft von Armin Nassehi, ein Münchner Soziologe, der sehr prominent Politikberatung und alles Mögliche macht, sich zu ganz vielen Themen äußert. Und das ist ein sehr umfangreiches Buch und auch sehr hartleibiges, gar nicht einfach zu lesendes Buch, das ich damals im Herbst dann angefangen habe zu lesen und dann so ein bisschen frustriert, weil es keine leichte Kost ist, weggelegt habe. Und die Nominierung jetzt ist für mich der Anlass, mich da durchzubeißen. Interessant an diesem Buch ist, dass Armin Nassehi die digitalisierte Gesellschaft der Gegenwart erstmal mit so einer Haltung betrachtet, die ich zuschreibe einem seiner Lehrer, Niklas Luhmann. Der hat immer gesagt, eigentlich geht es darum, die Aufklärung abzuklären. Und das heißt, der guckt relativ cool auf Digitalisierung, keinerlei Revolutionspathos oder sowas, sondern trägt die digitalisierte Gesellschaft ein in die Moderne, die nach seinem Blick, in seinem Blick eigentlich immer schon datenfixiert und datenorientiert und datensortierungswütig gewesen ist. Und ja, also da bin ich total glücklich drüber, dass ich jetzt einen Anlass habe, das mal ganz zu lesen.
Gibt es denn bei Ihnen beiden auch das andere Extrem, dass Sie sagen, Skandal, dass dieses Buch nicht auf die Liste gekommen ist? Was hat die Jury denn da getrieben?
Nein, gar nicht. Ich war auch überrascht, zum Beispiel über Verena Güntner. Das ist eine Autorin, eine Schauspielerin, die bisher ein Buch veröffentlicht hat. Und da kann man sehr schön so Querverbindungen ziehen, denn Listen erzählen ja auch immer Geschichten. Und man könnte sie als einen Gegensatz oder Gegenpart zu Leif Rand lesen. Leif Rand hat mit Allegro Pastel so einen Roman über seine Generation geschrieben, über die jetzt 30-Jährigen, der mich sehr gefesselt hat, aber auch sehr irritiert, weil dort so ähnlich wie früher mal bei Christian Kracht sehr genau untersucht wird, wie alles gelabelt wird, alles bewertet wird und sogar das Innenleben kuratiert wird. Und das ist eigentlich eine totale Bankrotterklärung. Und Verena Güntner hat dann so eine Geschichte über Kinder geschrieben, die ganz anarchisch sind. Und das ist so ein bisschen ein Gegensatz. Und dann gibt es auch noch Maren Karmes mit Luna Luna. Und das ist wieder so eine andere Spielart der Literatur. Also eine unglaubliche Vielfalt auf dieser Liste. Das hat mir sehr imponiert. Also auch das Poetische, so ein lyrischer Nachtgesang über den Mond an und für sich von Maren Karmes ist auch mit dabei. Sehr, sehr reichhaltig und auch ein Bild der Literatur heute. Und das begeistert mich sehr.
Sind Sie da auch so angetan von der Sachbuchliste?
Ich bin jedenfalls mindestens so interessiert. Ich bin immer ganz bisschen neidisch, wenn ich Literaturkritikerinnen wie Maike Albart höre, die dann sagen können, okay, das gibt hier ein Bild der Literatur der Gegenwart wieder.
Ja.
Ich glaube, dass das auf dem Sachbuchmarkt sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, denn da gibt es ja erstmal so eine riesige Vielfalt von Themen erstens und zweitens auch noch eine riesige Vielfalt von Niveaus, also von super akademisch bis hin zu Ratgeber im zwei Extreme. Das heißt, eine enorme dreidimensionale Vielfalt, aus der man auswählen muss, sodass ich solche Listen wie diese jetzt hier in erster Linie als ein Angebot verstehe. So, siehe hin, das sind qualitativ hochstehende Bücher. Ich zähle einfach mal auf diejenigen, die jetzt noch nicht genannt wurden, der Vollständigkeit halber. Bettina Hitzer, eine Historikerin, die ein Buch namens Krebsfühlen geschrieben hat. Da ist interessant, auch umfangreiche Studie, 500 Seiten ungefähr. Da ist interessant, dass es jetzt nicht direkt über die Krankheit geht, sondern es ist eine Emotionsgeschichte. Emotionsgeschichte und auch Philosophie sind seit 20, 30 Jahren sehr interessant in den Geisteswissenschaften. Und Bettina Hitzer untersucht da, wie selbst bis in Institutionen hinein sowas wie Empathie für diese so todbringende Krankheit entstanden ist. Und dass der Umstand, dass man das die Krebsdiagnose nicht einfach sofort ein Todesurteil ist, wie das den Umgang mit Krebs in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten verändert hat. Jetzt bin ich doch nicht ganz so schnell, wie ich das wollte. Es gibt zwei Biografien auf der Liste. Das eine ist die Biografie, eine Biografie von Ivo Andrić, großer bosnischer Autor,
Nobelpreisträger
von 1961, also Michael Albart könnte ganz sicher noch mehr dazu sagen. Ich kenne vor allem seinen Roman Die Brücke über die Drina, genau, jene Brücke, über die später auch Autoren wie Peter Handke oder Sascha Stanisic geschrieben haben. Und diese Biografie ist ganz ohne Zweifel eine sehr, sehr interessante Verwebung von Leben, Literatur und eben balkanischer, europäischer Geschichte, wo also jetzt unter 1000 Sachen, die da interessant sind, vielleicht hebe ich diese eine hervor, das Nebeneinander, Gegeneinander von Islam und Europa. Und es gibt die Biografie einer Malerin namens Hilma af Klint. Julia Voss hat die geschrieben, äußerst begabte Journalistin und Kunsthistorikerin. Und hat mit dieser Hilma af Klint, schwedische Malerin, jemanden porträtiert, der offenbar vor Mondrian und vor Kandinsky bereits bemerkenswerte und kanonisierungswürdige abstrakte Malerei betrieben hat. Und eben eine Frau, die alles an, also sehr viel weniger bekannt ist als Mondrian oder Kandinsky. Schließlich aufgreifend ein Wort von Maike Albart gerade, es ist ja so schön, wie Listen manchmal auch was erzählen. Auf der Sachbuchliste gibt es noch ein gigantisches Bilderbuch, eine Wunderkammer, das heißt 1990 freilegen. Also ganz, ganz viele Bilder, bunt und schwarz-weiß aus dem Jahr 1990, in dem man einfach nur blättern kann und plötzlich Dinge wieder sieht, die 30 Jahre alt sind aus diesem Wende-Einheitsjahr, die einen wirklich in diese Zeit versetzen, flankiert von Texten. Und wenn ich Maike Albart richtig verstanden habe, ist das eine Art von Bebilderung zu Lutz Seilers so gepriesenem Roman.
Ganz genau. Aber wenigstens erwähnen sollten wir, dass es auch die Kategorie Übersetzung gibt. Und auch da ist die Vielfalt vorhanden, denn es sind vier verschiedene Sprachen, zwei Übersetzungen aus dem Englischen, ein Klassiker und ein moderneres Werk. Also auch das ist eine sehr gute Auswahl.
Und wenn Sie jetzt die Vielfalt auch immer so hervorheben, heißt das auch, die Frage, die wir heute ja auch immer wieder stellen an solche Listen, ist die Frage, wie sind Männer und Frauen repräsentiert? Sind Zuwanderungserfahrungen repräsentiert? Wie, aus dieser Perspektive, wie schauen Sie da auf diese Frühjahrslisten?
Also in der Belletristik finde ich bemerkenswert, dass gerade zwei Schriftsteller wie Lutz Seiler und Ingo Schulze nominiert wurden und man den Mut hatte zu sagen, ja, das sind jetzt wirklich herausragende Bücher des Frühjahrs und sich eben nicht gefangen nehmen zu lassen von irgendwelchen Vorstellungen, was da drauf zu sein hat. Und hier ist es ja dann so, dass auch zwei Frauen vertreten sind. Man hätte vielleicht überlegen können, noch aus dem letzten Jahr Marlene Strerowitz, also eine große Autorin mit einem großen Werk, mit auf die Liste zu nehmen. Aber da gibt es dann auch immer Zwänge, dass man überlegt, ist das jetzt schon im Sommer erschienen oder im Herbst. Da verstehe ich die Jury sehr gut und man muss auch ein ausgewogenes Urteil dann versuchen zu fällen mit so einer Zusammenstellung.
Wie schauen Sie auf die Ausgewogenheit der Sachbuchliste? Sie haben schon gelacht, als ich die Frage stellte.
Ja, weil das ein riesiges Fass nochmal aufmacht. Also die Kurzantwort auf die Frage ist, nee, nicht divers, diese fünf AutorInnen. Stimmt nicht ganz, weil Amin Nasehi, wie man seinem Nachnamen ablesen kann, schon einen Hintergrund hat. Die Frauen-Männer-Quote 2:3 ist für Non-Fiction-Sachbuchverhältnisse okay, aber nicht super.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an Sie beide. Man könnte noch eine Menge mehr reden über diese Liste. Werden wir auch spätestens dann tun, wenn wir von der Buchmesse berichten, wer dann die Preise der Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr bekommen hat. Wenn Sie die Listen noch mal sehen wollen, stehen auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank an Maike Albart und René Agiger.